Viele Christen empfinden ihr Glaubensleben als kraftlos und fragen sich, ob Gottes Zusagen im Alltag wirklich tragen. Zwischen dem, was die Bibel über Gottes reiche Versorgung sagt, und dem, was wir tatsächlich erleben, scheint oft eine Lücke zu liegen. Der Blick in 2. Petrus Kapitel 1 Verse 1 bis 4 öffnet ein Panorama. Gott hat längst alles gegeben, die Frage ist, wie diese göttliche Fülle in unserem Leben Form gewinnt. Alles geschenkt für Leben und Gottesfurcht. Petrus spricht in seinem Brief von einer Versorgung, die viel tiefer reicht als äußere Erleichterung oder ein geordnetes Leben nach unseren Wünschen. Wenn er schreibt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, lenkt er den Blick auf das Leben, das aus Gott selbst stammt. Dieses Leben ist nicht zuerst im Bereich des Sichtbaren zu verorten, sondern im Inneren, in der Neugeburt, in der stillen, aber kraftvollen Gegenwart Christi in unserem Geist. Es ist das Leben, das Jesus in den Evangelien offenbart, ein Leben, das den Vater kennt, sich vom Vater senden lässt und im Vertrauen auf ihn handelt. Dieses Leben ist mehr als eine fromme Verstärkung unseres alten Ichs, es ist eine andere Quelle, ein anderes Prinzip, eine andere Energie, die in uns wirkt. Die alle Dinge in diesem Vers beziehen sich auf alle Aspekte des Reichtums des Dreieinen Gottes. Diese Dinge betreffen das göttliche Leben, das Zoe, nicht das Leben, das zu unserem Vergnügen da ist. Alle Dinge sind uns gegeben, mitgeteilt und in uns hineingesenkt worden, damit wir das göttliche Leben leben und dieses Leben auch ausleben. Das Leben ist innerlich, die Gottseligkeit jedoch äußerlich, denn sie ist Gott selbst, zum Ausdruck gebracht. Doch dieses göttliche Leben bleibt nicht verborgen. Es drängt danach, sichtbar zu werden, nicht als religiöse Fassade, sondern als gelebte Gottesfurcht. Petrus nennt das eine göttliche Lebensweise, also einen Lebensstil, in dem Gott erkennbar ist, in Worten, Haltungen, Prioritäten, Umgang mit Zeit, Geld und Menschen. Die alle Dinge, von denen er spricht, sind die Reichtümer des Dreieinen Gottes, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Geduld, seine Sanftmut, seine Kraft zur Standhaftigkeit. Sie werden uns nicht wie ein Kleid übergeworfen, sondern in unser Inneres eingepflanzt, eingegossen, eingeprägt. So wird Gottesfurcht nicht primär zur Leistung des Menschen, sondern zum Ausdruck dessen, was Gott in uns wirkt. Je mehr unser Denken, Reden und Fühlen von seinem Wesen berührt wird, desto natürlicher wächst eine ehrfürchtige, zugleich freie Beziehung zu ihm heran, die auch in brüchigen Situationen trägt. Ermutigend ist, dass dieser Weg nicht den Starken vorbehalten ist. Die göttliche Kraft setzt gerade dort an, wo die Grenzen der eigenen Möglichkeiten schmerzhaft spürbar sind. Gottes Versorgung umfasst auch die Situationen, in denen wir Gott zwar ernst nehmen möchten, aber an unseren Reaktionen merken, wie tief Selbstschutz, Stolz oder Resignation sitzen. Wenn Petrus sagt, dass uns alles geschenkt ist, öffnet er einen Raum der Hoffnung, die Bereiche, in denen unser Leben und unsere Gottesfurcht am wenigsten zueinander passen, sind nicht von Gottes Wirken ausgeschlossen. Sie sind gerade die Orte, an denen seine Liebe Neugestalt gewinnen und unser Innerstes verwandeln will. In dieser Perspektive darf jeder Tag, auch der unvollkommene, zu einem Abschnitt auf dem Weg werden, an dem Gottes Leben still, aber wirklich Gestalt annimmt. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, durch die völlige Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Die Zusage, dass uns alles geschenkt ist, lädt ein, das eigene Leben nicht von den sichtbaren Defiziten her zu definieren, sondern von der unsichtbaren Fülle in Christus. Wer seine Begrenztheit vor Gott nicht verdrängt, öffnet sich für das Wirken jener Kraft, die Leben und Gottesfurcht miteinander verbindet. In dieser Haltung kann selbst ein gewöhnlicher Tag zum Ort werden, an dem Gottes inneres Leben ein Stück mehr nach außen tritt. Durch volle Erkenntnis mit Gottes Wirken kooperieren. Die göttliche Kraft wirkt nicht an uns vorbei, als würde Gott über unsere Wahrnehmung hinweg handeln. Petrus verbindet sie mit einem bestimmten Weg, durch die völlige Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Erkenntnis meint hier nicht bloß informierte Zustimmung zu Lehrsätzen, sondern ein Kennenlernen der Person Christi, das durch Erfahrungen und Begegnungen geprägt ist. Es ist die Bewegung vom Hören zum Verstehen, vom Verstehen zum Ergriffenwerden, vom Ergriffenwerden zur Umprägung. Wo Christus nur als Randfigur unseres Denkens vorkommt, bleibt seine Kraft wie ein Same, der kaum Boden findet. wo er aber in sein eigenes Licht treten darf, durch sein Wort, durch das stille Wirken seines Geistes, durch Wegstrecken, die uns Fragen stellen, dort wird Erkenntnis zur Tür, durch die seine Versorgung eintritt. Die Mitteilung aller Dinge des Lebens in uns geschieht durch die volle Erkenntnis Gottes. Diese volle Erkenntnis ist eine tiefe, gründliche, erfahrungsmäßige Erkenntnis. In der Apostelgeschichte heißt es von dem auferstandenen Herrn, er habe den Jüngern einen Zeitraum von 40 Tagen hindurch sich gezeigt und die Dinge über das Königreich Gottes gesprochen. Er beschränkt sich nicht auf ein einmaliges Erscheinen, sondern bleibt bei ihnen, erklärt, vertieft, öffnet die Schrift. So entsteht ein Prozess, ihre Sicht wird korrigiert, ihre Hoffnung gereinigt, ihr Verständnis erweitert. Ähnlich geschieht es, wenn Gottes Wort uns nicht nur informiert, sondern trifft. Dann tritt unser eigenes Bild von Gott in einen stillen Konflikt mit seiner Offenbarung, falsche Sicherheiten werden erschüttert, verborgene Ängste ans Licht gebracht, alte Vorstellungen von Erfolg oder Scheitern relativiert. Wenn wir in solchen Momenten nicht dicht machen, sondern innerlich sagen, Herr, zeig mir, wer du bist, entsteht eine leise, aber entscheidende Kooperation mit seinem Wirken. Aus dieser Zusammenarbeit wächst etwas, das sich mit menschlicher Anstrengung nicht herstellen lässt, seine Herrlichkeit und seine Tugend zeichnen sich in unserem Leben ab. Herrlichkeit ist die Ausstrahlung dessen, wer Gott ist, Tugend meint seine moralische Schönheit, seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine wahrhaftige Liebe. Wo der Herr tiefer erkannt wird, rückt menschliche Anständigkeit in den Hintergrund und macht Platz für göttliche Qualitäten, eine Liebe, die nicht nach Gegenleistung fragt, eine Geduld, die nicht aus Erschöpfung, sondern aus Vertrauen Grenzen setzt, eine Sanftmut, die Klarheit nicht scheut. In dieser Perspektive ist Erkenntnis kein theoretischer Luxus, sondern der Raum, in dem Gottes Kraft ungehindert wirken kann. Wer sich auf diesen Weg einlässt, darf nüchtern und zugleich hoffnungsvoll unterwegs sein. Nüchtern, weil die volle Erkenntnis Christi nicht an einem Wochenende erreicht wird, sondern in langen Strecken, auf denen Fragen, Umwege und auch Dunkelphasen ihren Platz haben. Hoffnungsvoll, weil jede ehrliche Begegnung mit dem Herrn, sei sie tröstend oder korrigierend, Teil der göttlichen Versorgung ist. Wo Christus uns neu vertraut wird, eröffnet sich zugleich ein neuer Horizont seiner Kraft. So kann selbst ein Bibelwort, das uns lange bekannt schien, zu einem frischen Zuspruch werden, durch den Gott seine alle Dinge für Leben und Gottesfurcht konkret werden lässt. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, durch die völlige Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Denen er sich auch nach seinem Leiden durch viele unwiderlegbare Beweise als lebendig dargestellt hatte, indem er ihnen einen Zeitraum von 40 Tagen hindurch erschien und die Dinge über das Königreich Gottes sprach. Erkenntnis als Mittel göttlicher Versorgung macht Mut, vor Gott ehrlich zu bleiben, mit Fragen, mit Unverständnis, mit unerfüllten Erwartungen. Gerade dort, wo unser Bild von Gott ins Wanken gerät, will der Herr sich tiefer offenbaren. Wer nicht bei Vorstellungen stehen bleibt, sondern den lebendigen Christus kennenlernt, erfährt, wie seine Kraft in Schwachheit Raum gewinnt und der eigene Weg von innen her neu geordnet wird. Verheißungen, Teilhabe an der göttlichen Natur und das Entkommen der Verderbnis. Die Höhe von Gottes Berufung wird bei Petrus ohne Abschwächung ausgesprochen, wir sind gerufen zu seiner eigenen Herrlichkeit und zu seiner Tugend. Um diese Dimension zu erschließen, verbindet er die Berufung mit einem weiteren Geschenk, durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Die Verheißungen Gottes sind nicht bloß tröstende Worte am Rand, sie tragen in sich eine Wirklichkeit. Wenn Gott zusagt, dass seine Gnade genügt, dass seine Gegenwart bleibt, dass seine Kraft in Schwachheit vollendet wird, öffnet er damit einen Weg, auf dem er selbst uns begegnet. In den Verheißungen gibt er nicht nur Zuspruch, sondern sich selbst. Gott aber hat uns zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend berufen. Dieses Ziel ist groß, weit und tief. Wer ist imstande, Gottes eigene Herrlichkeit und Tugend zu erreichen? Keiner von uns ist fähig, dieses Ziel zu erreichen. Daher brauchen wir Gottes Wort der Verheißung, das uns zusichert, ermutigt, stärkt und uns auf unserem Weg zu diesem Ziel voranbringt. Teilhaben an der göttlichen Natur bedeutet dann nicht, dass wir zu kleinen Göttern würden, sondern dass Gottes Wesen unser Inneres durchdringt. Seine Heiligkeit wird nicht nur Maßstab, sondern Quelle, seine Liebe bleibt nicht bloß Vorbild, sondern Kraft, seine Barmherzigkeit wird im Herzen zur Haltung, die sich nicht leicht erschöpfen lässt. Diese Teilhabe geschieht nicht in Abkoppelung von der Realität dieser Welt, sondern gerade inmitten einer Umwelt, die von Begierden geprägt ist. Petrus spricht von einer Verderbnis, die durch die Begierde in der Welt ist. Gemeint sind nicht nur offensichtliche Exzesse, sondern alle Bewegungen des Herzens, die sich selbst zum Maßstab machen, das ungebremste Verlangen nach Anerkennung, die Angst, zu kurz zu kommen, die innere Unruhe, ständig etwas versäumen zu können. Wo solche Begierden regieren, entstehen Zerbruch und Zerrissenheit in Beziehungen, in Gesellschaften, auch in der eigenen Seele. Die Verheißungen Gottes schaffen hier einen Gegenraum. Sie sprechen von einem Gott, der nicht enttäuscht, der Gegenwart zusagt, wo Menschen verlassen, und der Sinn verleiht, wo äußere Erfolge brüchig werden. Wer sich innerlich auf solche Zusagen stützt, beginnt Schritt für Schritt der Logik der Begierden zu entkommen. Nicht, weil Versuchungen verschwinden, sondern weil ein anderer Geschmack, eine andere Freude, ein anderes Vertrauen das Herz erfüllt. In diesem Raum wird die Teilhabe an der göttlichen Natur erfahrbar. Gottes Frieden relativiert hektische Triebe, seine Treue entzieht sich der Unzuverlässigkeit kurzfristiger Wünsche, seine Freundlichkeit lockert die Verhärtungen, die aus enttäuschten Begierden entstehen. So entsteht ein heiliger Kreislauf, in dem wir dem Verderben entkommen, das mit selbstbezogenen Begierden verbunden ist, öffnet sich der Raum, in dem wir Gottes Natur frei genießen können. Und je tiefer wir an dieser Natur Anteil haben, desto mehr verlieren die alten Begehrlichkeiten ihre zwingende Macht. In diesem Prozess bleibt manches bruchstückhaft, und doch liegt gerade darin Trost. Gott knüpft seine Verheißungen nicht an die Vollkommenheit unserer Antworten, sondern setzt sie mitten in unsere Anfechtungen. Wer sich von ihnen treffen lässt, entdeckt auf dem Weg, manchmal langsam, manchmal überraschend, wie die göttliche Versorgung aus Zusagen Wirklichkeit werden lässt und wie in einem gewöhnlichen Menschenleben etwas von Gottes eigener Herrlichkeit aufleuchtet. Durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Die Verbindung von Verheißung, Teilhabe und Entkommen ermutigt, die Spannungen des Alltags nicht zu verdrängen, sondern sie im Licht von Gottes Zusagen zu betrachten. Dort, wo Begierden das Herz unruhig machen, dürfen seine Worte zur Gegenstimme werden, die einen anderen Maßstab, eine andere Freude, eine andere Freiheit einführt. In dieser Dynamik wird Gottes Versorgung konkret, er belässt uns nicht bei der Diagnose der Verderbnis, sondern schenkt Wege, auf denen seine eigene Natur in uns Gestalt gewinnt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.